Ja, bevor wir einsteigen in dieses Thema, darf ich nochmals ganz kurz mit uns beten und wir bleiben dazu sitzen. Ja, du großer Gott, wir wollen dir Danke sagen für all das, was wir schon hören durften und auch für dieses Vorrecht, ja, diese Gemeindegruppen zu haben, Herr, wie zum Beispiel den Maranatha-Treff oder diese spanische Frauenbibelgruppe, auch die Gebetsstunde, diesen Gottesdienst. Herr, das sind alles Gnadenerweise, die uns doch oftmals so selbstverständlich erscheinen, aber das sind sie nicht. Und auch, dass wir ja hier einander sehen dürfen, auch einander ermutigen dürfen, uns gegenseitig mitteilen dürfen, auch über das Wohlergehen und alles. Und auch die Lieder, die wir singen durften, ja, die uns so vor Augen malen, wie wichtig es ist, Herr, das eigene Ich in allen Belangen immer wieder zurückzustellen und zu sagen, nein, dein Wille, Herr, soll gelten in meinem Leben. Lass mir das Ziel, Herr, vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Und Herr, rede zu mir, mein Heiland, jetzt auch, wenn wir dein Wort betrachten. Und lass uns völlig neu werden, deine, oder groß werden, wieder völlig neu, deine Größe, deine Macht, Herr. Dein Wirken, die Erfüllung deiner Ziele, Herr. Du seist gelobt und gepriesen. Verherrliche du deinen Namen, dich selber bei uns heute Morgen. Amen. Ja, Ephesus 2024. In der Türkei in Izmir, da fand Ende des letzten Monates Mai eine große Militärübung statt. Und diese Übung, diese trug den Namen Ephesus 2024. Da wurden Waffen und Kampfsysteme vorgeführt und bei dieser Übung, da standen 11.000 Soldaten im Einsatz. Dabei beteiligt waren 45 Länder. Es waren Staaten vom Balkan, es waren Staaten vom Nahen Osten involviert. Und auch im Einsatz, da stand das weltweit erste Drohnenschiff. Und das gehört der türkischen Marine. Die Übung basiere auf friedensunterstützenden Operationen, hieß es. Die Übung sei auf kein Land ausgerichtet. 45 Länder, 11.000 Soldaten und zudem wissen wir ja alle, dass die Aufrüstung der Armeen global gesehen sich auf einem absoluten Höchststand befindet. 2023, da stiegen die Militärausgaben aller Länder global zusammengenommen auf knapp 2,3 Billionen Euro an. Jemand erklärt, dass die Ausgaben so hoch sind wie nie und so drastisch angestiegen, spiegelt die sich verschlechternde Lage auf der Welt wider. Staaten rüsteten auf, setzten auf militärische Stärke statt auf Diplomatie. Sie wählen Wege, die zu Eskalation statt zu Deeskalation führen. Und das ist sehr besorgniserregend für die ganze Welt. Zitat Ende. Interessant auch, Deutschland, ich glaube, das war im Juni, wenn ich mich nicht täusche, ließ verlauten zu prüfen, ob deutsche Friedenstruppen im Gazastreifen eine mögliche Lösung wären. Das Ziel sei Frieden. Einfach rein spekulativ können wir da nicht eine Tendenz erkennen. Gerade auch in diesen Geschehnissen heute, jetzt ja brandaktuell, Martin hat es auch mehrmals betont, hunderte Raketen werden auf Israel geschossen. Zumindest erkennen wir, dass in gewisser Hinsicht immer mehr eine Verlagerung der Ideen, der Bestrebungen in Richtung Nahen Osten stattfinden, in Richtung Israel. Und da ist ja der Name Ephesus dieser Übung sehr interessant. Ephesus, das ist Gebiet vor den Toren Israels. Israel wird immer mehr der Unruhe oder als Unruhefaktor definiert, die Rolle des Aggressors immer mehr, immer exzessiver unterstellt. Ja, da können wir doch fragen, findet irgendwann plötzlich eine Friedensmission gegen Israel statt? Bleiben diese Friedenstruppen dort überhaupt friedlich? Schachfiguren werden gestellt, das erkennen wir immer mehr in all den Geschehnissen. Und irgendwann, sehr plötzlich, erfüllt sich biblische Prophetie weiter. Und wir Bibelkenner, wir wissen es, es läuft alles auf einen großen, auf einen letztendlichen Tag hinaus, auf einen letztendlichen Kampf. Und wir wissen, ein Menschheitsereignis, ein Weltgeschichtsereignis, wie es die Menschen noch nie gesehen haben. Eine Bündelung von Erfüllungen biblischer Prophetie im Entscheidungskampf am großen Tag. So das Thema ja des heutigen Morgens, und zugrunde liegt uns Offenbarung Kapitel 16. In diesem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, da beschäftigen wir uns in diesem Kapitel mit der wohl größten, mit der wohl wichtigsten Schau, die Johannes von Gott erhalten hat, damals auf Patmos, als er all die Einblicke von Jesus bekam zum Schreiben dieses herrlichen Buches Offenbarung. Was er da mit Kapitel 17 sah, das wird im Gegensatz zu eigentlich allem zuvor nochmals viel detaillierter uns geschildert. Dieses Gesicht, diese Schau besteht aus diesen großen Gerichten, die angekündigt werden von der siebten Posaune, die dann das Geheimnis Gottes durch das Ausgießen dieser Zornesschalen vollendet. Und nun aber der Reihe nach. Und ich lade ein, wer eine Bibel dabei hat, schlagen Sie es mit auf, Offenbarung 16. Es wird viel, und es ist gut, wenn man da schwarz-weiß vor Augen sieht, was da steht. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, die großen Vorbereitungen. Wir finden in Offenbarung 16, wie zum Teil ja schon gelesen, die Verse 1 bis 8, diese Zornesschalen Gottes, wie sie der Reihe nach ausgegossen werden. Und darin, da sehen wir in gewisser Art und Weise die Vorbereitungen für diesen großen Tag, dem Tag dieser Entscheidung. Offenbarung 16, also die Bibel selbst bezeugt, es ist ein wuchtiges, es ist ein großes Kapitel, und zugleich, trotz aller Dramatik, trotz aller Grausamkeit, auch eben ein faszinierendes, ein ermutigendes, eben ein gewaltiges Kapitel. Wir sehen gleich, warum wir das so auch nennen können. Die Größe dieses Kapitels wird uns 11-mal hier in diesem Kapitel genannt. Es kommt 11-mal das Wort groß vor. Und das ist mehr als sonst irgendwo im Neuen Testament. Sonst irgendwo in den Schriften. Absolut groß. Es geht um große Vorbereitungen für diesen großen Tag, diese Entwicklungen bis dahin. Und somit können wir sagen, ja, die Zornesschalen, die wir manchmal so lesen und denken, das ist eine langweilige Abfolge dieser Gerichte, sie führen zum Höhepunkt des Buches Offenbarung, zu einem Höhepunkt oder zum Höhepunkt in der ganzen biblischen Prophetie, bis zu diesem Entscheidungskampf. Alles Zurückliegende gipfelt dort. Was Johannes da sieht, das ist von solch großer Tragweite, und zwar insofern, dass es die Apokalypse einleitet, die Enthüllung des Messias, die Enthüllung unseres Herrn Jesus Christus, und zwar in seiner ganzen Macht und in seiner ganzen Herrlichkeit. Das Buch Offenbarung trägt deshalb diesen Namen Enthüllung, Apokalypsis, weil der Messias enthüllt wird. Nicht Johannes wird uns enthüllt. Es ist auch nicht etwas, was er uns enthüllt, sondern Jesus Christus wird enthüllt. Stellen wir uns doch das einmal vor. Wie gewaltig wird das einmal sein? Jesus enthüllt sich. Das heißt, er tritt aus der Verborgenheit. Er zeigt sich den Menschen, wie er wirklich ist, in ganzer Macht und Herrlichkeit. Und es heißt, jedes Auge wird ihn sehen. Da kommt der zurück, der einmal bespuckt wurde. Da kommt der zurück, der einmal gequält wurde, dem man die Dornenkrone aufgesetzt hat und hämisch gegrüßt hat mit: Sei gegrüßt, König der Juden. Alle werden ihn sehen, wie er da kommt mit dem Triumphwagen des Himmels. Leiden Sie, leidest du unter Ungerechtigkeiten, bist verzagt vielleicht mit Blick auf Israel, wie das oftmals so unfair dargestellt wird. Vielleicht auch darunter, weil Jesus als gerechter Mensch gelitten hat, als Sündloser zum Sünder gemacht wurde. Aber vielleicht auch in Ihrem, in deinem Alltag. Eines Tages, da sorgt Christus für ihre, meine Gerechtigkeit in allen Belangen. Und auch für die Gerechtigkeit Israels. Und wir können hier gar nicht groß genug von Jesus denken. In dem Moment, wo wirklich jedes Auge ihn sieht, da sind alle Dinge auf einen Schlag ganz klar. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Weiter auch uns gegenseitig ermutigen, diesen Spannungsbogen dieser Ungerechtigkeiten tagtäglich, vielleicht in der Familie, vielleicht durch Verleumdung, vielleicht werden sie in falsches Licht gerückt, einfach diesen Spannungsbogen, dieser innerliche, fast verzehrende, einfach weiter geduldig zu ertragen. Da dürfen wir uns Mut machen. Jesus, er kommt wieder. Und auf dieses große Ereignis hin, da bereitet der lebendige Gott alles vor. Und das wird so imposant, weil auch hier Gott wieder auf Maxime hinarbeitet. Eben Freude, Schrecken, Trauer, alles wird sonnenklar sein, wenn er kommt. Und da sagt keiner mehr was. Und dorthin führen die Zornesschale. Und nun wollen wir uns aber fragen, in diesen großen Vorbereitungen, ja, um was geht es denn nun bei diesen Zornesschalen? Wie können wir diese vielleicht etwas besser einordnen? Eben, stellen wir uns vor, Gott macht sich bereit. Er macht sich bereit auf das Reich der höllischen Dreieinigkeit, den Drachen, das Tier, den falschen Propheten, die Entwicklung des Bösen bis dahin, heute in der Zukunft, den großen Angriff zu starten. Gott macht sich bereit. Und da lesen wir Offenbarung 16,1. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Beim groben Überblicken der Verse 2 bis 17, wir können das jetzt nicht alles durchgehen, wir haben eine Idee durch diese ersten 8 Verse, da werden einfach diese 7 Zornesschalen ausgeführt. uns vor Augen gemalt, ohne Verschönerung, einfach in der ganzen Dramatik, in der ganzen Grausamkeit. Verse 2 bis 17. Kurz zusammengefasst können wir sagen, diese sieben Schalen, Schale 1, führt zu bösen und schmerzhaften Geschwüren. Schale 2, das Meer wurde zu Blut. Schale 3, Flüsse und Wasserquellen werden zu Blut. Schale 4, die Sonne versenkt Menschen mit Feuer. Schale 5, der Thron Satans, des Antichristen, deren Reich wird verfinstert, also Finsternis. Schale 6, der Euphrat vertrocknet, dieser große Fluss bildet dann einen Angriffsweg. Und Schale 7, kosmische Katastrophen, Hagel, Erdbeben mit Einmündung in die Wiederkunft Jesu. Wenn wir das ganz grob kurz anwenden auf uns, durch das Auftürmen der ganzen Bosheit gegen Gott, zeigt Gott letzten Endes immer wieder, dass er noch größer ist. Wir könnten sagen, von Schale zu Schale. Gott ist immer noch größer als das Bestreben Satans und der Menschen. Und auch bei uns persönlich, wenn du, wenn ich, wenn wir in einer Lebenssituation stecken, wo wir weiche Knie bekommen, in denen wir sagen, dem bin ich nicht gewachsen. Gott ist allem gewachsen. Alle. Und das darf uns auch ermutigen und im Hinterkopf bleiben. Gott hat für alles die richtige und die passende Antwort und auch in aller Deutlichkeit, wenn es sein muss. Und nun fällt uns etwas auf beim Überfliegen dieser Schalen. Kommt uns das aus der Bibel vielleicht irgendwoher in gewisser Art und Weise bekannt vor? Wir wollen das mal miteinander vergleichen. Und vielleicht bringt das Aufschluss über die Einordnung dieser Schale. Und zwar der Vergleich mit den Plagen damals in Ägypten. In den ägyptischen Plagen, da finden wir nämlich ganz ähnliche Plagen oder Schalen, könnten wir ja sagen. Und sehr interessant ist, dass hierbei 6 dieser 7 Schalen hier in Offenbarung 16 einer der 10 Plagen genau gleichen. Bei den Plagen finden wir zum Beispiel auch die Beule, die Geschwüre. Wir finden auch das Blut, die Finsternis. Wir finden auch den Hagel und eben der Nil ist es ja, der zu Blut geworden ist. 2. Mose Kapitel 7 und 8. Einzig Vers 8, Offenbarung 16, diese 4. Schale, die hat ganz klar kein Gegenstück in den Plagen. Da wollen wir uns kurz noch fragen, ja, was könnte da der Grund sein? Es ist nämlich die von der versengenden Hitze. Da können wir nur mutmaßen, vielleicht sehen wir darin die Zunahme der kosmischen und globalen Auswirkungen. Also, wenn wir die Bibel ja lesen, die Erschütterungen am Himmel, das wird ja immer extremer. Ganz extrem sind sie, wenn Jesus wiederkommt, und noch später werden sie noch extremer. Und etwas vom Letzten, was geschehen wird, also das geht dann noch weit darüber hinaus, das ist ja dann, wenn Himmel und Erde fliehen. Also wenn wir uns da die Erschütterungen einmal vorstellen, also wenn Himmel und Erde fliehen, da sind Sonne und Mond auch weg. Und auf dem neuen Himmel, neuer Himmel, neue Erde, gibt es ja das dann nicht mehr. Ist ja interessant. Also die fliehen. Wenn Christus wiederkommt zum Beispiel, lesen wir in Offenbarung 6,14, da werden die Himmel zusammengerollt wie eine Buchrolle. Also wenn wir uns da diese kosmische Zunahme einmal vorstellen, Diese Intensität, also da können wir nicht extrem, also oder genügend extrem uns das vorstellen. Nicht einmal Sonne und Mond haben Bestand. Ja, wie ist das heute? Die Sonne ist der fest verankerte Mittelpunkt des Sonnensystems. Alle Planeten kreisen da drum herum. Das vergeht alles. Stellen wir uns doch das einmal vor. Heißt auch Plätze, Straßen mit Namen von menschlichen Größen, alles weg. Alles vergeht mit Krachen, sagt uns dann Petrus in 2. Petrus Kapitel 3. Alles vergeht mit Krachen, also Denkmäler, imposante Statuen, alles wird weg sein. Heißt aber auch fest verankerte Ängste, die manchmal bei uns vorhanden sind, wie so große Denkmäler in uns, die uns immer wieder gefangen nehmen, uns immer wieder hochkommen. Auch das wird einmal alles weg sein, auf einen Schlag. An dieser Stelle wollen wir uns noch persönlich fragen, ja, wenn das alles mit Krachen vergeht, für was investierst du? Für was investiere ich mein Leben? Für das eigene Ich? Und das ist jetzt nicht ein Aufruf, jetzt unbedingt in die Mission zu gehen oder so. Jeder persönlich soll sich fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Wo baust du, wo baue ich in meinem Leben am eigenen Ich? Zum Beispiel im Eheleben, wenn ich mich mit Jenny anschaue, geht es in meinem Eheleben um mich? Und das kommt ja oftmals schleichend. Da erfüllt man nur noch seine eigenen Wünsche. Alles dreht sich nur noch um das Ich. Man merkt es manchmal gar nicht mehr. Und dann ist das vielleicht gegenseitig. Dann ist das Eheleben einfach ein Abspulen von Routinen. Man redet kaum mehr miteinander. Jeder vielleicht nur noch am Handy. Um was geht es uns in unserem Leben? Wir sollen Christus nachahmen. Ich glaube, mit Philipper 2 ist diese Frage beantwortet. Christus ist das Zentrum unseres Lebens. Und wenn es in unserem Leben um ihn geht, ja, dann geht es nirgends mehr in unserem Leben um mich selbst. Dann geht es nicht mehr um meine Wünsche. Es geht nicht mehr darum, dass es dann zum Abendessen gibt, was ich mir wünsche, sondern darum, was sich meine Frau wünscht. Oder vielleicht auch mal als Ausnahme, ja, liebe Kinder, was wünscht ihr euch zum Abendessen? Das eigene Ich zurückzustellen, tun wir das noch? Wie suche ich eine neue Arbeitsstelle? Das gefällt mir, das mache ich. Oder fragen wir, Herr, ist es der Platz, wo du mich vorgesehen hast? Ich glaube, wir alle erwischen uns beim Bau der Denkmäler in unserem Leben, in all diesen Kleinigkeiten des Lebens. Für was investierst du, für was investiere ich mein Leben? Und glaub mir, ich bin der Faulere bei uns in der Ehe und ich muss mir auch immer wieder mal einen Tritt in den Hintern geben und sagen, jetzt streng dich an. Ja, was erkennen wir nun im Vergleich der Zornesschalen mit den Plagen in Ägypten damals? Zwei wesentliche Dinge. Zum einen gibt es Ausleger, die sagen, ja, die Zornesschalen, die sind nur bildlich zu verstehen. Und somit stellen sie die tatsächlichen Ereignisse dieser Schalen in Frage. Aber im Vergleich mit den Plagen sehen wir, es hat sich um tatsächliche Ereignisse damals gehandelt. Und vieles hat sich somit schon einmal ereignet. Und wenn das so war, ja, wieso soll sich das nicht nochmals erfüllen? Und auch interessant ist diesbezüglich, ein Epidemiologe glaubt, dass die Berichte über die Plagen medizinisch gesehen zu genau sind, um einfach nur ein Mythos zu sein. Ist doch interessant. Und wenn das Wissenschaftler glauben, ja, dann sollten wir als Bibelgläubige, die unser ganzes Leben auf die Bibel stützen, doch davon viel mehr noch überzeugt sein. Und zum anderen entdecken wir bei den Plagen damals, dass es um die Heimkehr, um die Rückkehr der Juden ging ins eigene Land, nach Israel. Und da fragen wir uns, ja, geht es hier in der Offenbarung nicht genau um das? Wenn wir den Gesamtkontext der Bibel uns in Erinnerung rufen, dass Israel sein ganzes Land besitzt, und zwar in der von Gott versprochenen Größe. Und ich glaube, dass wir hier die Einordnung der Geschehnisse des Buches Offenbarung auch des Kapitels 16 herleiten können. Ja, was folgt danach, wenn Christus wiederkommt? Es folgt das Königreich Jesu. Und was braucht ein König? Er braucht ein Reich, um das regieren zu können. Und wo ist der Mittelpunkt davon? In Jerusalem. Und da können wir mal aufschlagen, Jesaja 11, 15 und 16. Jesaja 11, 15 und 16. Auch wird der Herr die ägyptische Meereszunge zerteilen und mit der Glut seines Hauches seine Hand über den Strom schwingen und ihn zu sieben Bächen zerschlagen, so dass man mit Schuhen hindurchgehen kann. Und es wird eine Straße vorhanden sein für den Überrest seines Volkes, der übrig geblieben ist von Assyrien her, wie es für Israel eine gab an dem Tag, als es aus dem Land Ägypten hinaufzog. Ist doch interessant. Diese Verse zeigen uns, die Rückkehr Israels, verbunden mit der Wiederherstellung Israels durch Gott, sie ist verbunden mit übernatürlichen Ereignissen. Wie es Israel geschah, als sie aus Ägypten auszogen, so wird es wieder sein. Und wo finden wir übernatürliche Ereignisse, wenn nicht so ausführlich im Buch Offenbarung? Wir können doch daraus erkennen, die Zornesschalen Gottes, ja klar, sie dienen dem Gericht über dem gottlosen Israel. Israel macht Fehler. Auch sie verüben Gemeinheiten, am heutigen Tag auch. Das wollen wir gar nicht alles beschönigen. Sie sind unter der Decke, sie sind im Unglauben. Zugleich gelten die Zornesschalen aber auch der überheblichen Nationenwelt. Und zugleich gelten oder sind die Zornesschalen auch dafür bestimmt, zur Freilösung und Wiederherstellung Israels. Wir könnten sagen, ein siebenfaches Lass mein Volk ziehen in der Zukunft. Ziehen in dem Sinne, dass Israel dann gänzlich in der von Gott versprochenen Größe auch dem Volk Gottes gehört. Wir sehen also Offenbarung 16, ein großes Kapitel mit großen Vorbereitungen, um alles einmal so zu haben, wie es Gott haben will. Israel, die Nationen, die finsteren Mächte, um dann die große Entscheidung herbeizuführen. Und das führt uns nun zum zweiten Punkt nach diesen Vorbereitungen für den großen Tag. Wir haben drei Punkte. Zweitens, der große Tag. Und da halten wir uns nun, und das fällt es uns jetzt auch einfacher, der Bibel zu folgen, wir halten uns jetzt hauptsächlich in Schale 6 und 7 auf, also in den Versen 12 bis 21. Interessant ist, damals war Israel in Ägypten. Ja, was zeigt uns Ägypten in der Bibel? Steht Ägypten nicht auch für Unterdrückung? Steht Ägypten nicht auch für Knechtschaft? Für Drangsalstätte? Das ist doch ein Symbol dieser Worte. Und ist es Zufall, dass es in der Bibel immer wieder heißt, hinab nach Ägypten? Ein Teil Kanaans liegt 370 Meter unter dem Meeresspiegel, gewisses Gebiet dann auch deutlich höher. Aber Ägypten liegt durchschnittlich 320 Meter über dem Meeresspiegel. Aber weshalb heißt es dann immer so selbstverständlich hinab nach Ägypten? Und wenn wir da Abraham studieren, da sehen wir diese verhängnisvolle Bedeutung dieses kleinen Wortes hinab. Zum Beispiel in 1. Mose 12, 10, hinab nach Ägypten. Abirrungen vom Glaubensweg. Ägypten steht auch für die Welt. Was war damals vor dem großen Meer, als die Ägypter hinter ihnen her waren? Was wollte eigentlich der Großteil des Volkes? Zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Ägypten steht auch für die Welt. Ja, wo will denn dein und mein Fleisch am liebsten hin? Zu den Fleischtöpfen, fleischlich gesehen. Und Ägypten plagte das Volk Israel. 2. Mose 20, 2 bezeichnet Ägypten als Haus der Knechtschaft. 5. Mose 4, 20 als eiserner Schmelzofen. Und ohne nähere Erklärungen, also mit Haus der Knechtschaft und eiserner Schmelzofen, wo nimmt uns das gedanklich in der Bibel mit hin? Zur Zeit der großen Trübsal, nicht wahr? Und selbst das gottlose Jerusalem wird übrigens in Offenbarung 11, 8 unter anderem auch als Ägypten bezeichnet. Also wir halten fest, Israel war in Ägypten, wurde unterdrückt, wurde gefangen gehalten und geplagt. Ja, wie steht es denn heute um den Antisemitismus? So extrem die politische Landschaft auch gespalten ist, es scheint so, als wären alle sich im Endeffekt im gegen Israel zu sein, alle wieder eins. Zeitweise merken wir sogar nicht immer, auch das Verhältnis USA-Israel bröckelt so manchmal. Und irgendwann wird es zerbrechen. Das können wir so bestimmt sagen, weil die sechste Schale uns das preisgibt in Offenbarung 16, 12 bis 14. Und diese Verse lesen wir, 12 bis 14. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat. Und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes. Des Allmächtigen, um sie zu versammeln an jenem Tag. Sehen wir die Typologie von Ägypten auf die gesamte Nationenwelt? Knechtschaft, Unterdrückung, Einschließung, Drangsalsstätte? Und deshalb die Frage, bildlich gesehen, wird Israel nicht wieder in der gleichen Situation sein wie schon damals? Von der Nationenwelt unterdrückt. Und wir lesen hier, wir haben das ja schon mehrmals auch erwähnt, das wiederholen wir, wie finstere Mächte und Menschen sich immer mehr verbünden, die Schnüre sich zuziehen. Wir stellen hier fest, wie genau das funktioniert. Das sind Geister am Werk. Der Drache, der falsche Prophet, da sind Engelmächte am Werk. Wir haben in Vers 5 gelesen vom Engel der Gewässer. Es gibt in der Bibel auch den Engel des Feuers. Also scheinbar sind hinter all diesen Ressourcen auch Engelmächte. Könnte ja sein, dass der Euphrat deshalb vertrocknet. Also da finden Kämpfe statt, von denen sehen wir nichts und wir sehen, wie dämonisch das alles zusammen harmoniert. Es lässt uns erkennen, Regenten, alle Regenten der Erde, heißt es hier, 12 bis 14, werden zum Kampf versammelt am großen Tag gegen Israel. Frösche, diese Dämonen, benebeln die Regenten der Welt und sie bringen sie zu diesen Schritten. Und das merken wir heute schon, wie eben diese Benebelung immer mehr zunimmt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es dir da geht an dem Punkt, also wenn gefühlt 3/4 der Welt konträr und anders denkt als du und ich, konträr redet und handelt, ja, kommen Sie da manchmal nicht auch ins Zweifel? Bin ich jetzt noch richtig? Bin ich falsch? Was ist jetzt wahr und was stimmt nicht? Und da kommen wir doch auch unter Druck, wir erinnern uns an die Corona-Zeit zurück, da ist Druck, innerlicher Druck. Die Offenbarung, sie will dich hier und heute ermutigen und auch mich daran festzuhalten, weil sie ganz klar diese Verdrehungen und Vernebelungen aufzeigt. Und wenn die ganze Welt gegen Israel schreit, ja, dann wollen wir dennoch gänzlich hinter ihnen stehen. Und wenn Leute sagen, es ist heute nicht Gottes Volk, es war schon im Unglauben immer Gottes Volk und es wird auch bis zu den Glaubenszeiten in der Zukunft Gottes Volk bleiben. Und was ist es für ein gewaltiges Privileg, das du und ich haben, dass wir den Geist Gottes in uns haben, der die Gedanken Gottes kennt. 1. Korinther Kapitel 2. Es ist nicht einfach der Heilige Geist in uns. Wir haben den in uns, der die Gedanken Gottes kennt. Und in 1. Korinther 2 heißt es, niemand kennt die Gedanken Gottes als allein der Geist Gottes. Und der lebt in uns. Herrlich! Nun, wir haben gelesen in den Versen 12 bis 14 von diesen Mächten vom Aufgang der Sonne, nicht wahr? Da können wir ruhig die Himmelsrichtung benennen. Das meint natürlich Ost. Ja, im Osten geht die Sonne auf. Und da merken wir nun, worauf es der Feind abgesehen hat. Und wenn wir noch Zweifel haben, worauf sich Kapitel 16 bezieht, es bezieht sich auf Israel. Da stehen wir auf Boden Israels, aus dem Osten durch den Euphrat kommen Feinde. Und wenn wir dann lesen, alle Könige, dann auch von Norden, von Süden und von Westen. Und da sind wir schon wieder beim Mittelpunkt der Heils- und Weltgeschichte, Jerusalem. Also diese Vereinigung im Nahen Osten gegen Israel wird am großen Tag Gottes vollzogen, die unsichtbaren Mächte, Menschen gegen Gott, gegen seinen Sohn, gegen Israel, um sie zum Kampf zu versammeln, an jenem großen Tag Gottes des Allmächtigen. Nur ganz kurz zu Vers 15, in Kapitel 16, da kommt Johannes nämlich jetzt zu einem kleinen Einschub, den wollen wir nur ganz kurz behandeln. Und danach geht es mit Johannes hier direkt wieder weiter in diesem Geschehen. Da heißt es in Vers 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Also da sehen wir einmal mehr, der Herr Jesus kommt zu seinem Zeitpunkt wie ein Dieb. Für mich wieder ein Beweis, dass die Gemeinde da nicht zugegen sein kann, weil uns 1. Thessalonicher 5, Vers 4 ja zeigt, dass der Tag uns nicht wie ein Dieb überfallen wird. Aber für die Gottesfürchtigen der Zukunft ist es auch eine Ermutigung, halte fest an Jesus, bewahre deine Kleider, harre aus, bleib auf ihn gerichtet, du bist glückselig. Und dann geht Johannes weiter in diesem Thema Entscheidungskampf. Er nennt uns nämlich in Vers 16 jetzt den Ort, wo der Kampf dann stattfinden soll, wo sich alle Feinde Gottes versammeln. Und da heißt es, und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Ja, was heißt das? Was heißt Harmageddon? In diesem Namen stecken die Worte Har-Megiddo. Und das heißt eigentlich Berg von Megiddo. Da gibt es Ausleger, die sagen, das bedeutet wahrscheinlich Ort der Kriegshaufen. Faszinierend finde ich, Napoleon hat einmal gesagt, diese Ebene dort ist der weltbeste und der idealste Kampfplatz. Also da sehen wir auch, wie Gott brillant alles vorbereitet, damit er auf dem idealsten Kampfplatz der Welt eines Tages die größtmögliche Verherrlichung bekommen wird, wie es nur geht, vor den Augen aller Menschen. Wir sehen, es ist ein realer Ort. Jeder, der schon auf einer Israelreise war, war wahrscheinlich auch dort und hat sich das anschauen können in Israel. Interessant noch, bevor wir zum Abschluss dieses zweiten Punktes kommen, das behalten wir uns im Hinterkopf, Berge in der Bibel stehen auch für Macht. Macht. Da zeigt nämlich Satan in diesem Harmageddon, oder er will es zumindest, mit den Dämonen, mit den Menschen, sie wollen Gott zeigen, dass sie größer sind als er, dass ihr Turm, dass ihr Berg höher ist als Gott. Wir sehen also, die sechste Zornesschale bringt alles in Stellung am großen Tag. Wir könnten somit sagen, wir sind an dem Punkt, die Mobilmachung der Armeen global ist erfolgt. Und das führt uns nun zum dritten und letzten Punkt. Und diesen überschreiben wir mit die große Entscheidung. Die große Entscheidung. Über die siebte Schale heißt es in Vers 17, in Offenbarung 16, und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Interessant ist hier, er goss sie in die Luft. Es scheint irgendwie so, als müsste die Luft gereinigt werden, nicht wahr? Ja, wo regiert Satan heute? Vor seinem Niederwurf, Offenbarung, Kapitel 12. Er regiert in der Luft, Epheser 2, Vers 2. Und diese siebte Schale wird somit alles beenden. Sie wird alle göttlichen Ratschläge und Ratschlüsse erfüllen. Und deshalb vom Thron her diese feierliche Ankündigung, es ist geschehen. Die Ratschläge Gottes erfüllen sich. Ich glaube, dass in diesem Ereignis, verbunden mit der Wiederkunft, sich das ganze Wort Gottes auf einen Schlag erfüllen wird, weil Jesus, das Wort Gottes, zurückkommt. Da das ganze Böse von damals, heute und Zukunft steht nun da, mit all diesen Armeen, mit Satan und seinen Gedanken, verbündet gegen Israels, gegen Gott. Und wenn es heißt, auch das als Wiederholung, alle Nationen können wir doch sagen, weil wir ja aus Daniel 2 wissen, diese Metalle werden erst ganz am Schluss alle zerstört, dass jetzt aufgetürmt von Kopf bis Fuß die ganze Skulptur der Nationen gegen Israel steht. Bis der Stein sich löst. Da steht jetzt Goliath. Der Nationenriese. Es wird nur noch David gesucht, der ihn mit einem Stein schlägt. Es ist geschehen. Das Wort Gottes erfüllt sich, seine wunderbaren Ratschlüsse. Und an diesem Punkt wollen wir uns auch in unserer Gefühlswelt, in unseren Gedanken nochmals in Israel hineinversetzen. Stellen wir uns vor, alle Armee gegen Israel. Das Wasser bis zum Hals. Was soll es ausrichten? Was kann es jetzt machen? Israel erkennt doch dann, dass sie eigentlich gar nicht von einer guten Armee abhängig sind. Dass sie eigentlich gar nicht von all den glamourösen Erfindungen abhängig sind. Auch nicht vom Mossad, dem Geheimdienst. Sie sind nicht von einem guten Geheimdienst abhängig. Sie merken doch dann, wir brauchen unseren Gott. Und wisst ihr was? Gott lässt sein Volk nicht im Stich. Er lässt sein Volk nicht im Stich. Und das gilt auch für dich. Dort, wo wir es vielleicht manchmal mit unserem Ich auf die Spitze treiben, eben vielleicht gar nicht mehr so bewusst für unseren Herrn leben, unsere eigenen Gebilde irgendwie bauen, da ist immer wieder die Gnade. Da, wo wir viele Fragezeichen haben, da hat Gott bereits die Antworten. Und deshalb heißt es auch, es ist geschehen, obwohl es noch in der Zukunft steht. So sicher ist, dass Gott sein Wort erfüllt, weil er alle Möglichkeiten nicht nur bei sich, sondern auch unter sich hat. In diesem Geschehen nämlich, und da blicken wir auf die Verse 18 bis 20, da sehen wir, Gott greift ein. Es wird Bewegungen im Himmel und auf der Erde geben. Das macht Gott. Verse 18 bis 20 sprechen von Blitzen, von Stimmen, von Donner. Er greift mit Macht für sein Volk ein. Und eine solche Katastrophe, das hat die Menschheit noch nie erlebt. Da werden Städte der Nationen, Hauptstädte, zumindest Teile davon werden in Schutt und Asche gelegt. Die große Stadt, heißt es hier, wird dreigeteilt. Also dieses Erdbeben wird so grauenvoll, dass sogar alle Inseln entfliehen. Heißt also, Inseln verschieben sich. Ich glaube, Elberfelder schreibt sogar, die Inseln sind gar nicht mehr da. Es wird absolut gewaltig. Und dann wissen wir aus Psalm 97, 4 bis 5, dass Berge zerschmelzen werden wie Wachs. Da blutet doch unser stolzes Schweizer Herz mit den Alpen, mit dem Matterhorn. Und in Offenbarung 16 heißt es, Berge waren nicht mehr. Zerschmelzen wie Wachs. Erinnern wir uns? Harmageddon, Berg von Megiddo. Berge stehen für Macht. Die Berge werden erniedrigt. Jesu Macht wird erhöht, der Tempelberg wird erhöht, das messianische Reich wird erhöht. Also da findet ein Machttausch statt, absolut gewaltig. Sie werden zurechtgerückt. Und da muss ein jeder Mensch erkennen, dass sein Verständnis von Macht ja so eingeschränkt ist. Er weiß nicht einmal, wo Gott den Hagel gelagert hält. Israel in großer Not, Gott greift gewaltig ein. Offenbarung Kapitel 17 und 18 können wir uns nicht anschauen, da würden wir das Gericht über die Hure und über die Hure Babylon finden. Israel in großer Not, Gott greift gewaltig ein und wir schlagen die zweitletzte Bibelstelle auf aus Sacharja 10, 10 bis 11. Wir haben gesagt, Erschütterungen, Hagel und so weiter, Gott greift ein. Und jetzt können wir eigentlich sagen, da steht Israel eigentlich ja wieder vor einem großen Meer, nicht wahr? So wie damals. In Sacharja 10 heißt es in den Versen 10 bis 11, und ich werde sie aus dem Land Ägypten, das ist ja höchst interessant, zurückführen und aus Assyrien sammeln und sie ins Land Gilead und auf den Libanon bringen. Aber es wird nicht Raum genug gefunden werden für sie. Und er wird das Meer durchziehen mit Bedrängnis und die Wellen des Meeres schlagen. Und alle Tiefen des Stromes werden versiegen. Und das stolze Assyrien wird gestürzt und das Zepter Ägyptens muss weichen. Damals, Gott befreite Israel durch die Plagen, sie kamen zum großen Meer. Zukünftig, da da haben sie das Völkermeer gegen sich. Das Meer der Armeen global. So wie Mose einst den Stab ausstreckte über das Meer, er mit Israel, mit den Juden das Meer durchzog, genauso wird Israel, werden die Juden diesem Meer der Armeen entkommen. Und das Schöne hier in Zacharia 10 ist in Vers 11, da heißt es, er wird das Meer durchziehen. Jesus Christus, er geht mit ihnen mit. Er führt sie aus dieser Eingeschlossenheit in die Weite, in die Freiheit. Vielleicht befinden sie sich zurzeit in Ägypten, in Knechtschaft, in Unterdrückung. Vielleicht stehst du vor einem riesigen Sorgenmeer in deinem Leben. Du bist verzweifelt. Ich las eine Geschichte einer Frau. Sie war professionelle Tänzerin. Sie lebte in Manhattan. Sie hatte viele Sorgen und Kummer. Sie rutschte in die Alkoholsucht. Sie wurde erfinderisch, dass man das nicht mehr so gemerkt hat. Vielleicht bist auch du an dem Punkt, wo du deine Sorgen und Nöte überspielst. Sie ist verheiratet, auch ihr Mann hat davon nichts gemerkt. Aber ihr Mann hat eines Tages die Flaschen gefunden und er wusste sofort, was los war. Aber sie hat dann gesagt, er verließ mich nicht. Er hat mich ja aus Liebe geheiratet. Er verließ mit ihr die USA, sie kamen zurück nach Deutschland, da es bessere Hilfsmöglichkeiten gäbe. Er hat sich dann auch Informationen verschafft über Alkoholsucht. Und er hat gemerkt, dass seine Frau eigentlich nicht ein charakterliches Problem hat, sondern dass sie ein kranker Mensch war, ein verzweifelter Mensch. Er brachte sie in eine Suchtklinik und unser Herr hat es geschenkt. Mittlerweile ist sie über 50 Jahre frei davon. Was mich so beeindruckt hat, ist, wie der Mann sie ja bildlich gesprochen an der Hand nahm, durch das Sorgenmeer geführt hat. Ist doch ein schönes Bild auf unseren Herr Jesus, der mitgeht, der vorangeht in deinem, in meinem Leben. Und diese Frau bezeugt, das ist Gottes große Liebe. Du bist ein Wunschkind Gottes. Und dieser Satz habe sie durchgetragen. Sie sagt, im Grunde genommen hat mir das den Weg in ein freies und neues Leben geebnet. Der Weg ins freie Leben, durch das Meer hindurch, das will dir unser Herr Jesus am heutigen Morgen auch wieder neu schenken. Wir brauchen ja einfach nur mit ihm zu sprechen. Und vielleicht sitzt du hier und du hast diese große Entscheidung, mit Jesus zu leben, noch gar nicht getroffen. Lebe mit ihm. Häng dich an ihn. Er wird dich richtig führen. Er geht voran. Ruf ihn an mit einem einzigen Gebet. Jemand sagte, bevor wir zur letzten Bibelstelle kommen, der Glaube ist nicht die Voraussetzung, die wir von uns aus erfüllen müssen. Nein, damit wir Gottes Wirken erleben. Sondern die Art und Weise, in der uns Gott seine Wirklichkeit hier und jetzt schon erfahren lässt. Die Kraft des Glaubens liegt nicht in seiner eigenen Größe, sondern in dem Vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Stärke dessen, dem er glaubt. Und diese Zuverlässigkeit, diese Stärke sehen wir in der Entscheidung am großen Tag. Und da lesen wir die letzte Bibelstelle, weil diese Ereignisse gehen ineinander über. Wir sind da immer noch im gleichen Geschehen in Offenbarung 19, 19 bis 21. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd sitzt und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert dessen, der auf dem Pferd sitzt, das aus seinem Mund hervorgeht, und alle Vögel sättigten sich von ihrem Fleisch. Das ist brutal. Das ist grausam. Aber Gott ist gerecht. Das Herrliche ist hier zu sehen. Es ist so ganz anders, wenn wir das so fast schon billig herunterbrechen, als in jedem Sportwettbewerb. Als, wir können das auch ein bisschen erhöhen, als in jedem menschlichen Krieg, sage ich mal, im größten Kampf überhaupt steht der Sieger schon heute fest. Und da können übrigens alle Armeen global aufrüsten, wie sie wollen. Sie können Billionen über Billionen in Kriegsgeräte ausgeben und investieren. Sie können Übungen und Ephesusse veranstalten, wie sie wollen. Christus ist der Siegesheld, derjenige von Golgatha. Und das zeigt doch auch so schön, wir in unserem Leben, wir müssen nicht alles verstehen, aber Vertrauen auf den allmächtigen Gott, Vertrauen, Sorgen loslassen. Er wird richtig führen. Passend und zum Abschluss stieß ich da auf dieses alte, bekannte Lied von Martin Luther. Ein feste Burg ist unser Gott. Es heißt darin: Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlinge, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelinge. Der Fürst dieser Welt, wie saur er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen, ein einziges Wörtlein. Und dieser Herr, der Sieger geht dir voran, durch das Sorgenmeer hindurch. Er geht voran. Lassen wir ihn auch vorangehen und nicht das eigene Ich. Amen.